Ja, ihr mögt euch sicher noch erinnern, wir haben im Herbst über den Epheserbrief predigt und wir sind euch noch eine Predigt schuldig. Und es ist für mich eben nicht nur ein Schuldigsein von dieser Predigt, sondern für mich ist es so ein zentrales Thema geworden, dass ich, haben wir sagen, und die müssen wir noch bringen, die muss jetzt wirklich einfach noch sein. Gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, es ist ein Thema, die Waffenrüstung Gottes, da haben wir alle unsere Bilder. Wir haben schon Predigten darüber gehört, wir wissen sicher auch schon viel. Die einen leben mit dem, die anderen weniger intensiv. Wir sind da an sehr unterschiedlichen Punkten unterwegs und jetzt das auf einen Nenner zu bringen, ist nicht so einfach. Ich will es trotzdem versuchen heute Morgen. Und ich will gerade einfach vordergrad einsteigen mit dem Text aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Ich lese ihn ganz bewusst am Stück, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man den wirklich in seiner Ganzheit auch lesen miteinander. Ihr könnt da mitlesen. Nur noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Beharrlichkeit und Ausdauer für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Wenn ihr erwartet heute Morgen, dass ich zu jedem Waffenteil von dieser Rüstung etwas sage, dann muss ich euch enttäuschen. Das werde ich nicht tun. Ich will uns mehr so in das Globale, in das ganze Bild hineinnehmen von dieser Waffenrüstung und was eigentlich dahinter steht, um was es eigentlich geht. Weil der Paulus fängt da an und sagt, nur noch ein Letztes. Er ist fast am Schluss vom Epheserbrief angekommen. Am Schluss kommt dann noch so die Grußformeln und was man so kennt aus einem Brief. Aber er sagt, ich habe vorher noch etwas Wichtiges, was ich euch sagen will. Und das müsst ihr hören. Und das ist eigentlich der Kern. Und es ist nicht nur der Kern, es ist wie die Klammer, die sich umspannt, um den Brief herum. Ich bin nämlich, als ich den Anfang wieder angefangen habe zu lesen, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, und vor allem, als ich ihn übersetzt habe, aus dem Griechischen heraus haben bei mir gerade alle Glocken angefangen, Leute. Ich weiß nicht, ob es euch gleich geht, aber das nimmt ganz einen direkten Bezug zum Anfang im Epheser 1. Das, was wir dort miteinander besprochen haben. Und ich habe euch da etwas mitgebracht. Genau. Ich weiss nicht, ob ihr euch an das noch erinnern mögt. An diese Zeichnung. Sie hat hier ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich habe sie eigentlich so noch einmal übernommen. Es heisst ja da am Anfang: Lasst euch vom Herrn Kraft geben und lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Es geht um das. Epheser 1, 15, 16 bis 18, 20, dort in dieser Grössenordnung, redet er genau von dem. Und wir haben über das geredet miteinander. Wir haben davon geredet, dass Gottes Stärke der Ursprung ist von dieser Kraft, die in uns wirkt. Das ist ein Wort, das da steht für Stärke, das nur für Gott gilt. Das ist seine Stärke, die steht nur ihm zur Verfügung. Die gibt, die hat er. Die wird in seiner Allmacht wird die sichtbar. Und dann wird sie wirksam. Energie wird sie. In Macht. Und dann wird sie nochmal verwandelt in Dynamis, in Dynamit. Das war das, was sichtbar worden ist bei Jesus, wenn er Wunder tun hat. Dort ist Dynamit freigesetzt worden. Dynamis, die wunderwirkende Kraft. Und die haben wir hier gesehen in Epheser 1, die wirkt in uns und unter uns. Die steht uns zur Verfügung. Und genau an das knüpft er nochmal an, Paulus, wenn er sagt, werdet stark. Werdet stark in dem Innen. Das müsst ihr in Besitz nehmen, in dem müsst ihr leben, sagt er. Lasst euch stark machen, heisst es eigentlich dort im Text. Also wir können nicht einmal viel machen, wir können uns dieser Kraft nur aussetzen. Wir können sie nur in Anspruch nehmen. Und alles andere ist Gottes Sache. Wir sind da die Letzten in dem Ding, oder? Es kommt alles von Gott her. Und das ist die Grundlage, von dem geht Paulus aus. Dort fängt er an. Und es heisst dann dort im Epheser auch noch, dass der Paulus darum betet, dass unsere Herzensaugen geöffnet werden. Augen brauchen Licht, dass sie etwas sehen können. Ihr wisst, wie es ist, zu Nacht umeinander zu tappen. Ich höre meinen Mann etwa zu Nacht, wenn er irgendwo gegen den Kasten knallt oder so, weil er nicht Licht machen will, weil er mich nicht wecken will, wenn er ins Bett kommt. Und ich denke immer, ja, es wäre einfacher, wenn er Licht machen, es wäre vielleicht weniger wecken. Genau, aber das ist es doch, oder? Wir brauchen Licht, dass wir sehen, dass wir Klarheit haben. Unsere Herzensaugen müssen das verstanden haben, müssen das wissen, müssen in dem innen leben. Und dann sagt der Epheser, oder dann sagt der Paulus im Epheserbrief am Anfang auch noch, was das für eine Kraft ist und wo die sichtbar geworden ist, wo das passiert ist. Am Kreuz und in der Auferstehung. Die Kraft, die da beschrieben ist, ist die Kraft, die Jesus wieder hat auferstehen lassen. Ist die Kraft, die den Tod überwindet. Ist die Kraft, die Jesus in der menschlich gesehenen Niederlage, scheinbaren Niederlage am Kreuz, können sagen, es ist vollbracht. Es ist Siegesmoment. Es ist vollbracht. Im Johannes 16, 33 lesen wir, da sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr arg bedrängt, hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Halleluja, er hat den Sieg. Das ist die Realität, wo wir drin leben. Haut uns die noch von den Socken? Ist die Realität in unserem Leben? Wie viel sehen wir von dieser Kraft? Jesus hat also den Sieg vollbrungen. Der ist errungen, der Sieg. Der steht. Der ist Vergangenheit. In dem leben wir. Es ist mir so vorgekommen in dieser Geschichte mit dem Pet. Er ist schon im Ziel gewesen. Er hat das Ziel schon erreicht. Aber er ist wieder zurückgekommen. Das war die Grundlage, dass er helfen konnte, dass er unterstützen konnte, dass er den Sieg schon errungen hatte. Und das, was menschlich als Niederlage ausgesehen hat, hat sich als Sieg entpuppt. Und dann sagt der Paulus weiter, ihr braucht die Kraft. Für was denn? Dann müssen wir das Kampffeld also ein bisschen besser anschauen. Was ist denn das für ein Kampf, den wir da führen? In was für ein Kampffeld sind wir als Christen hineingestellt? Wenn wir die Waffe ein bisschen genauer anschauen, merken wir, eigentlich ist nur eine Angriffswaffe. Alle anderen sind Verteidigung. Der Helm, der Panzer, das Schild, der Gurt, der ist Schutz. Und es ist also nicht der Gurt, der darunter angelegt wird und wo die Tunika festbindet, sondern es ist der Gurt, der schützt, auch vorne runter schützt, wo übrigens auch bestückt war mit Verzierungen, die gerasselt haben, also das hat auch akustischen Ton gemacht, sind alles Verteidigungswaffen. Ich komme dann nachher nochmal darauf zurück, aber kannst sie gerne gerade so stahlen einfach. Wir sind also in einen Verteidigungskampf hineingestellt. Wir müssen das Territorium, das wir haben, verteidigen. Warum? Der Sieg ist errungen. Wir müssen nichts mehr erkämpfen. Der Kampf ist gekämpft. Jesus hat ihn gekämpft. Wir müssen den Boden, das Territorium verteidigen. Und das in Anspruch nehmen, was wir haben. Ich habe mir lange überlegt, wenn ich den Titel für die Predigt setzen soll und habe gefunden, es geht eigentlich darum, dass wir erkennen, was wir haben. Nehmen, was uns zur Verfügung steht. Und dann lesen wir im Vers 11 und 12, dass wir in diesem Kampffeld angegriffen werden vom Feind Gottes, vom Satan. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, gegen Umstände, gegen das Natürliche, das wir sehen, sondern wir stehen in einem geistlichen Kampf. Was heisst das? Ich möchte euch eine Darstellung zeigen, die habe ich schon etwa mal gebraucht und die werde ich noch manchmal brauchen, weil sie so zentral ist. Wenn ein Mensch entscheidet, dass der Sieg, der hier errungen ist, das, wo Jesus ist und was er erlebt, dass das für ihn persönlich Gültigkeit hat, wenn er, so wie wir es ausdrücken, wiedergeboren wird, Christ wird. Dann lesen wir im Korintherbrief, im 2. Korinther, dass er eine neue Kreatur ist. Da ist etwas komplett neu geworden. Anders. Es heisst eigentlich sogar eine neue Spezies. Etwas, was vorher noch nie gegeben hat. Etwas ganz tief Neues. Und was ist denn das Neue? Der Geist in uns inne. Der Teil in uns, der vorher tot war, der wird lebendig. Der kommt in Beziehung mit Gott. Der Heilige Geist selber lebt in uns. Sein Geist lebt in uns. Und an anderen Stellen, der Römerbrief redet zum Beispiel davon, dass wir mit Jesus sterben müssen. Also das Neue ist wirklich etwas ganz Neues. In seinem Tod sterben wir mit ihm und auferstehen mit ihm. Und sterben kannst du jetzt einfach nicht nur ein bisschen. Entweder bist du tot und dann bist du ganz tot. Und dann muss das, was nachher ist, ganz neu sein, ganz anders. Und das ist der Geist in uns. Der ist von einer ganz anderen Qualität als das, was wir als natürliche Menschen haben. Und er lebt in uns und er ist komplett vollständig. Aber dann gibt es eben noch das rundherum. Zähl die Art, wo unser Denken, unser Verstehen, unsere Entscheidungen, unseren Willen, all das angesiedelt ist. Und der Geist kann nur nach außen wirken durch die Seele und den Körper. Der Geist ist Mensch ist Person. Der Heilige Geist ist genauso Person wie Jesus und auch Gott Vater, eine Persönlichkeit, eine Person, die zur Person wird durch uns durch, die mit dem, was ihm zur Verfügung gestellt wird, lebt. Er wirkt durch unsere Seele, durch unseren Körper. Aber da hat die Erneuerung nicht stattgefunden. Darum sagt Paulus im Epheser 1,15 oder 16 ist es, glaube ich, eure Herzensaugen müssen erleuchtet werden. Also das Licht muss euch aufgehen. Ihr müsst das verstehen, ihr müsst das erkennen, ihr müsst leben in dem. Und dann ist es unser Körper, der es ausführt letztlich, wo das konkret wird nach außen, wo das sichtbar wird, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem Tun und, und. Der Paulus sagt an anderer Stelle im Römer 12, 2, ändert euch in der Erneuerung eures Sinnes. Das ist neu. Das braucht Erneuerung. Und auch unser Körper braucht an vielen Stellen Erneuerung. Es ist also, wie wenn der Geist in dieser Verbindung nach oben stehen würde und unser Denken kommt oft noch so natürlich daher. Wir haben es heute Morgen gerade klassisch erlebt. Ich habe gedacht, das war so typisch gewesen. Heute Morgen nichts tun in der Technik. Und wie reagieren wir? Wir setzen alle Hebel in Bewegung, reissen alles in Gang, was nur geht, gehen das Telefon, reagieren nur auf der natürlichen Ebene, dass der Computer dorthin wieder zu laufen kommt. Und es war gut gewesen, im Gebet, ist plötzlich der Impuls von Jonas, der sagt, es spielt doch keine Rolle, ob der Computer tut oder nicht. Den brauchen wir doch nicht. Um was geht es? Die Wahrheit ist doch, es geht um Gottes Wort. Und Gott ist nicht angewiesen auf den Computer. Wenn wir heute Morgen ganz auf dem Trockenen gesessen wären, was wäre passiert? Ändert das irgendetwas an Gott? Ändert das irgendetwas an der Kraft von seinem Wort? Ist Gott denn angewiesen auf unsere Lieder, dass wir singen können? Er kann doch wirken. Er kann all das, was ist, einfach brauchen, die Umstände. Aber es ist mir gerade wieder so richtig eingekommen, oder? Der Gegensatz, um was geht es? Wir sind so natürlich geprägt und in unserem Denken so natürlich unterwegs. Und das ist der Kampf, wo wir drinstehen. An dem Ecke findet der Kampf wirklich statt. Und da ist der Find so erfolgreich. Er lässt uns vergessen, wer wir sind. Er lässt uns vergessen, wer Gott ist. Er lenkt unseren Blick aufs Materielle, auf das, was uns umgibt, was so viel Wichtigkeit hat, was so viel Bedeutung hat. Und lässt uns vergessen, um was es wirklich geht. Mir ist auch die Pandemiesituation in den Sinn gekommen. Die Corona-Situation, ganz aktuell. In dem, wo wir drinstehen zur Zeit. Ja, da ist ein Virus, ja, da ist Krankheit, ja, da ist Tod. Es ist schwierig. Aber das wirkliche Problem ist doch die Angst, die sie uns auslöst. Die Panik, die uns anfängt zu bestimmen. Und im 2. Timotheus 1,7 heißt: Denn Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heisst nicht, ich negiere das Natürliche. Das bleibt. Aber auf dieser Wahrheit stehen und sagen, es ist in Gottes Hand. Er ist der, der mich da durchführt. Ich stehe unter seinem Schutz. Es passiert nichts an mir und um mich herum, wo nicht an Gott vorbeigeht. Auf dieser Wahrheit stehen, das verändert meine Angst. Weil es die Wahrheit ist. Realität, das natürliche, Sichtbare und die Wahrheit, die auf der anderen Seite steht. Und die Wahrheit, die die Realität anfängt zu beeinflussen, die einen Unterschied macht. Ich weiss nicht, wer die Nachrichten von Priska und Bruno gehört hat in den letzten Tagen, wer dort im Gebetskreis mit dabei ist. Wir werden heute auch noch von ihnen hören. Die letzte Woche hat sich Priska gemeldet, wie sie in einer extrem umkämpften Situation sind. Sie schlafen schlecht und wenn sie dann mal noch schlafen könnten, haben Kinder Albträume oder sie sind mit Krankheit angegriffen und, und. Und da kann man auch total auf der natürlichen Ebene anfangen zu denken und sagen, ja, man kann es verstehen, es ist vielleicht heiß oder ich weiß auch nicht, wie die aktuelle Situation ist, es gibt vielleicht natürliche Gründe dafür. Und dann kann man auch natürlich anfangen zu reagieren und sagen, ja, ich trinke noch eine heisse Milch mit ein bisschen Honig oder ich nehme ein Schlaftablett oder weiss ich was auch immer. Und das ist alles auch gut. Aber das Grundproblem ist der geistliche Kampf, der dahinter steht. Der Find, wo sie versucht, aus dem Verkehr rauszuziehen. Wo sie schwach macht und ihnen genau die Grundlage da will nehmen. Und ihnen immer sagt, wir sind schwach, wir können nicht mehr, wir sind an unseren Grenzen. Und Priska und Bruno haben genau das Richtige gemacht. Sie haben angefangen zu beten und sie haben sich Gebetsunterstützung geholt. Weil sie gesagt haben, wir haben da einen Kampf zu kämpfen, der nicht gegen Blut und Fleisch ist. Nicht ein natürlicher Kampf. Es geht um das, dass Gottes Stärke sichtbar wird. Und ich will nochmals ein Gebiet erwähnen, wo wir den Kampf, glaube ich, ganz deutlich spüren. Das ist dort, wo es darum geht, dass Gottes Königreich soll verbreitet werden, soll ausbreitet werden. Wir kennen alle die Situationen, wo wir in Kontakt drin stehen, Beziehungen drin stehen, wo wir spüren, eigentlich könnte ich doch jetzt etwas sagen. Und dann trauen wir uns trotzdem nicht. Weil wir irgendwie das Gefühl haben, ah, ich kann nicht recht reden, ah, es ist nicht meine Gabe, ah, ist ich jetzt der richtige Moment, will ich die Person das überhaupt hören? Wir haben x Gründe. Das Natürliche, oder? Wo ich sage, nein. Aber dabei machen wir es doch nur von uns abhängig. Ich kann nicht. Ich bin nicht in der Verfassung. Ich weiß es nicht. Aber, jetzt muss ich wieder da hindern. Er ist da. Er ist die Verbindung zu Jesus. Er ist der, der es kann. Er ist der, der wirken durch mich. Er ist der, der die andere Person kennt. Und alles andere, auch was nachher passiert, ist nicht meine Sache. Und ich merke, ein von unseren Hauptkämpfen ist, ich kann nicht, ich bin nicht, ich habe zu wenig gebetet, ich habe zu wenig gefastet, ich, aber er ist es. Mir, er durch mich, wir, nicht ich. Ihr merkt, ich komme ins Feuer. Es liegt mir so am Herz, dass wir in dieser Wahrheit anfangen zu leben. Weil wir nämlich unsere Realität, das, was nicht passiert, versuchen zu erklären mit Gottes Wort und sagen, ja, Gott hat vielleicht jetzt da einen anderen Willen gehabt. Es ist klar, Gottes Wille ist sein Königreich, das sichtbar wird auf dieser Erde. Und sein Geist ist da. Und seine Person wird nur durch uns sichtbar. Er hat sich entschieden, in uns zu wohnen. Wir sind sein Tempel. Und nur durch unser Handeln, nur durch unser Reden, nur durch unser Tun oder auch durch unser Warten, je nachdem, was halt dran ist, durch unser Verhalten wird es sichtbar nach außen. Und es ist ein Kampf, ja. Aber wir sind ausgerüstet. Da stehen die ganze Zeit die Waffenrüstungsgegenstände. Wir haben alles. Und der Paulus formuliert es als einen Befehl. Nehmt! An anderer Stelle in der Bibel lesen wir, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben es nicht, weil wir nicht bittet. Wir müssen es ergreifen. Was nützt einem römischen Legionär seine wunderschöne Rüstung, wenn er sie irgendwo in den Ecken stellt? Und die römischen Legionäre sind mit dieser Rüstung, die hat 30 Kilo mehr. Sind die immer unterwegs gewesen? Auch dann, wenn sie nicht im Kampf gewesen sind, offensichtlich gegen einen Feind. Weil sie Territorium markiert haben mit dem. Sie sind da gestanden für das römische Reich und haben gesagt, das ist unser Territorium. Und die haben es angehört. Natürlich mussten sie lernen, mit dieser Waffenrüstung umzugehen. Sie mussten üben und kämpfen, das müssen wir auch. Aber wir müssen sie brauchen. Und wir müssen lernen, sie einzusetzen. Und interessant ist noch, in der Befehlsform, die da gebraucht wird, heisst es nicht, nehmt immer wieder und immer wieder und immer wieder. Sondern es ist eine Befehlsform, die sagt, nehmt und dann habt ihr. Ihr habt es. Wir haben es. Nicht aus uns. Da in. Und dann geht es noch weiter. Es ist der letzte Punkt, der dann noch kommt. Da wird noch das Gebet erwähnt. Im Gebet kommen wir in das Innen. Interessanterweise ist ja, dass das Schwert die einzige Angriffswaffe ist. Und das Schwert wird gleichgesetzt mit dem Geist und mit dem Wort Gottes. Ja, es gibt Situationen, wo wir in die Verteidigung müssen. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie das geht. In dem Moment, wo er versucht worden ist, in der Wüste, hat er gesagt, es steht geschrieben. Er hat sich aufs Wort berufen. Er hat nicht gesagt, weil ich der Sohn von Gott bin, sondern hat sich auf die Wahrheit gestellt, auf die Kraft, die da ist im Wort Gottes. Und der Heilige Geist ist der die entfaltet in uns. Und das passiert in dieser Zeit, wo wir vor Gott sind, wo wir sein Wort studieren, wo wir beten, wo wir mit dem, was wir haben, auch mit all dem Natürlichen vor Gott kommen und sagen, bring es in Übereinstimmung mit dem Geist. Zeig uns dein Wille, zeig mir dein Wille. Mach du Seele und Geist eins, dass ich heute in dem innen unterwegs sein kann. Und das Wort ist nicht da, wenn wir es nicht kennen, wenn wir es nicht lesen, wenn wir nicht drin wirklich verwurzelt sind. Und das ist eine Entscheidung. Es hat mit dieser Entscheidung zu tun, will ich die Rüstung tragen oder nicht. Ob ich mir die Zeit nehme, mich ausrüsten zu lassen durch Gottes Wort. Ob ich mir die Zeit nehme, vor Gott im Gebet zu sein. Und wir werden merken, je mehr wir in das hineinkommen, je mehr die Übereinstimmung stattfindet, desto mehr oder desto stärker wird sich unser Gebet verändern. Weil wir anfangen, die Wahrheiten in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir das anschauen, Heil, Glaube, Gerechtigkeit, wenn ich da den Helm, oben ist der Gürtel von der Wahrheit, dort habe ich einen Fehler drin, genau. Die Wahrheit, der Glaube, die Gerechtigkeit, das Heil, der Frieden, das Wort Gottes, wer ist das? Jesus. In ihm haben wir das alles zur Verfügung. Der Sieg ist errungen. Nicht ich, aber er. Wir miteinander. Wir kennen alle unsere Kampffelder, die haben wir und in denen stehen wir drin, da müssen wir kein Geheimnis daraus machen. Aber es geht darum, in dieser aktuellen Kampfsituation, wo du merkst, in meinem ganz natürlichen Leben bin ich herausgefordert. In dem hinein, dich anfangen, auf den Grund zu stellen, wo Gott dir gegeben hat. Auf seine Stärke. Nicht aus uns raus, sondern aus ihm raus und von ihm geleitet. Und dass wir in das hineinwachsen, das wünsche ich uns. Und für das bete ich auch. Und jetzt werden wir dann noch ein Musikstück hören von Jonas. Nimm dir Zeit. In dieser Situation, jetzt, wo du gerade bist, wo du herausgefordert bist, wo du angefochten bist, wo du am Kämpfen bist, in dieser Zeit Gott einzuladen, drin zu kommen und aussprechen über diese Situation, was die Wahrheit ist. Ihn in diese Situation mit hineinzunehmen und zu sagen, ich kämpfe mit dir. Nicht ich, aber du. Ja, Jesus, ich lade dich ein, dass du dich konkret machst in diesen Situationen, wo wir am Kämpfen sind. Du kennst jede Situation, du weißt, wo wir herausgefordert sind. Und ich bitte dich in diese Situationen hinein. Mit deiner Wahrheit, mit deinem Frieden, mit deiner Stärke, mit deiner Kraft, mit deinem Wort.